neuen Bundesländern. Sie und Ihr Mann gehören seit langem dadurch zu uns, dass Sie unsere Gottesdienste hören. Sie fühlen sich dieser Gemeinde sehr verbunden seit vielen Jahren und Sie waren in großer Sorge. Eine Untersuchung hatte den Verdacht ergeben, dass eine ernste Krankheit, die schon überwunden schien, möglicherweise wieder zurückgekommen war. Und nun musste die Glaubensschwester am Mittwoch zur Untersuchung ins Krankenhaus. Und sie sagte am Telefon, es wäre uns eine große Ermutigung, wenn wir wüssten, dass die Gemeinde mit dafür beten kann. Wie auch immer Gott es führen mag, wir fallen nicht ins Bodenlose. Aber wir brauchen Gebet. Ich habe dann gleich die Ältesten und einige andere Geschwister, die ich so erreichen konnte, informiert. Einen oder zwei Tage vorher schon hatte ich den Arbeitstitel für diese Predigt formuliert. Wenn Christen in der Klemme sitzen. Wir sind ja immer noch bei Petrus in unserer Sommerpredigtreihe Schlüsselmomente in seinem Leben. Und nachdem wir bisher den frühen Petrus kennengelernt haben, also den Petrus vor Pfingsten, soll heute der Prediger und öffentliche Repräsentant der Gemeinde Petrus in den Blick kommen. Nach Pfingsten, also jener Petrus, jener schon gereifte Petrus, von dem Paulus schreibt, dass er zu den Säulen der frühen Gemeinde gehörte. Also diesen gewachsenen Petrus, den lernen wir in der Apostelgeschichte kennen, den jüngeren Petrus natürlich in den Evangelien. Und wenn Sie einen kleinen Überblick über die Apostelgeschichte des Lukas haben wollen, also jenen Anfang der Gemeindegeschichte, wenn Sie so wollen, der Kirchengeschichte, dann können Sie sich das ganz einfach merken. Kapitel 1 bis 12 der Apostelgeschichte beschreiben die Entstehung und das frühe Wachstum der Gemeinde. Und da ist die zentrale Figur Petrus. Und ab Kapitel 13 bis 28 wird dann die Ausbreitung der jungen Gemeinde beschrieben. Und da ist die zentrale Figur Paulus und seine Missionsreisen werden dort besonders thematisiert. Also 1 bis 12, Petrus, der große Protagonist, den Gott in besonderer Weise gebraucht. Und aus diesen vielen Eindrücken der Apostelgeschichte 1 bis 12 wollen wir heute Morgen eine Situation herausgreifen. Ein Kapitel, ich muss zugeben, das zu meinen Lieblingskapiteln in der Apostelgeschichte gehört, Kapitel 12. Da hat Petrus schon viel Verantwortung übernommen. Da ist er schon ein bewährter Mann Gottes geworden und sitzt doch plötzlich in der Klemme. Wenn Christen in der Klemme sitzen, das kann ganz viele Ursachen haben. Druck von außen, Krankheit, Nöte in der Familie, im Beruf, im Studium, in der Ausbildung, ungelöste Lebensprobleme, ungewisse Zukunftsentscheidungen, wenn Christen in der Klemme sitzen. Aber oft gebraucht unser Herr gerade solche Situationen, um uns besonders nahe zu sein. Manchmal greift er spürbar ein, manchmal merken wir es nicht gleich. Aber unsere Situation ist doch immer vor ihm im Blick. Und manchmal greift er auch ganz überraschend ein. So wie hier in Apostelgeschichte 12. Und deshalb heißt das vollständige Thema unserer Predigt heute Morgen nicht nur, wenn Christen in der Klemme sitzen, sondern überraschende Wendungen, Gedankenstrich, wenn Christen in der Klemme sitzen. Überraschende Wendungen, wenn Christen in der Klemme sitzen. Springen wir also gleich mitten hinein ins Geschehen. Lukas beschreibt die Lage sehr präzise und zugleich anschaulich und lebendig. Apostelgeschichte 12. Sie haben den Text vor sich auf Ihren Gottesdienstzetteln. Und diejenigen, die es über Internet hören, können ihre Bibeln auch zu Hause aufschlagen. Alfred Christlieb, das war ein ziemlich berühmter Pfarrer in Süddeutschland, Anfang des 20. Jahrhunderts, der hat in unserem Kapitel Apostelgeschichte 12 drei Doppelüberraschungen gefunden. Und wir werden sehen, ob er recht hat mit seinen drei Doppelüberraschungen. Lukas 12. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihm vier Wachen von je vier Soldaten, um ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel, und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie ging aber durch die erste und zweite Wache und kam zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit. Und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Bis dahin zunächst. Herr Jesus, und nun bitten wir dich, dass das deutlich wird, wie du auch über unserem Leben wachst und eingreifen kannst. Amen. Liebe Gemeinde, der Essener Jugendpfarrer Wilhelm Busch soll mal gesagt haben, wenn ich nicht zu Jesus gefunden hätte und wenn ich nicht Christ geworden wäre, dann höchstens noch Räuberhauptmann, alles andere wäre mir zu langweilig gewesen. Vielleicht hätten sich die Christen der Urgemeinde manchmal etwas mehr Langeweile gewünscht. Denn die mussten mit starken Gegensätzen klarkommen. Einerseits war die frühe Kirchengeschichte eine Erfolgsgeschichte, eine Geschichte der Ausbreitung der Gemeinde. Es gab sichtbare Fortschritte. Aber andererseits war es auch eine Leidensgeschichte, eine Geschichte der Widerstände, eine Geschichte der Rückschläge, der Bedrohungen, der Bedrängnisse. Sie saßen oft in der Klemme. Unmittelbar vorher, in Kapitel 11, konnte Lukas noch berichten, wie die Wahrheit von Jesus sich immer weiter ausbreitet. Eine geografische Grenze nach der anderen. Jakobus, dem Bruder des Johannes mit dem Schwert, da schwingt mit, dass das möglicherweise nur halblegal geschehen war, mit dem Schwert, also möglicherweise ohne Prozess. Den hat er mal so ermeucheln lassen, möglicherweise. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort. Und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote, also eine bestimmte jüdische Festzeit. Jetzt geht es dem Führungspersonal der jungen Gemeinde also an den Kragen. Sie ermorden den Jakobus, das war der Bruder von Johannes, auch ein Apostel, auch ein Leiter der jungen Gemeinde. Und dann folgt die Inhaftierung von Petrus. Das ist typisch für den Bericht des Lukas, der zeigt immer wieder den Zusammenhang zwischen Weltgeschichte und Kirchengeschichte. Der verknüpft immer wieder die Gottesgeschichte und die politische Bühne miteinander, weil das zusammengehört. Und darum rückt jetzt dieser skrupellose Herodes in den Blick. Dieser Herodes ist Herodes Agrippa I., der regierte von 37 bis 44 nach Christus, zunächst ab 37 über Nordpalästina. Und dann kamen immer weitere Gebiete dazu. Ab 41 Judäa und Samaria. Und wir müssen wissen, Herodes Agrippa I. war der Enkel des berühmten Herodes, der zur Zeit der Geburt Jesu herrschte. Und er teilte manche Charakterzüge seines Großvaters erkennbar. Schon als Kind hatten sie ihn zur Erziehung nach Rom geschickt. Er galt als ein Abenteurer und Spielertyp, dieser Herodes. Und er befreundete sich geschickt mit dem späteren Kaiser Caligula. Also Strippen ziehen war schon damals in der Politik unbedingt nötig, wenn man weit nach vorn kommen wollte. Also es war so eine Jugendfreundschaft mit Caligula. Bestimmt hatte Herodes Agrippa auch einiges über Jesus gehört. Sein Onkel, also es war eine ganze Dynastie, sein Onkel Herodes Antipas war Jesus persönlich begegnet. Das war der Jesus verspottet hatte und ihm bei diesem öffentlichen Prozess den Mantel übergeworfen hat. Seht doch euren König. Das war Herodes Antipas gewesen, das war der Onkel von unserem Herodes hier. Politisch will Herodes Agrippa vor allem eins, Ruhe im Land. Und darum sucht er engen Schulterschluss mit der Mehrheit, und die Mehrheit sind die Juden dort in der Region. Also er will in Rom gut dastehen, deswegen will er seine Provinz da befrieden und sucht den Schulterschluss mit der Mehrheit, mit den Juden. Die Minderheiten werden ganz hart in die Schranken gewiesen. Zu diesen Minderheiten gehörten zum Beispiel eben auch die Judenchristen. Der König, wie Lukas ihn zu Recht nennt, Lukas verwendet also diesen exakten Titel König, den hatte Herodes von Caligula erhalten. Es ist immer wieder interessant, wie präzise Lukas auch die Amtsbezeichnungen und Titel in der Apostelgeschichte gebraucht. Dieser König will vor allem bei der jüdischen Mehrheitsbevölkerung also beliebt sein. Er befolgt so einigermaßen ihre Gesetze, das werden wir gleich sehen. Er verfolgt die Christen. Das garantiert ihm den Beifall der Menge. Apostel Jakobus, der Bruder von Johannes, wird ermordet, so um 43, 44 nach Christus. Und jetzt soll es den nächsten christlichen Leiter treffen, eben Petrus. Er wird verhaftet. Vers 3, und als Herodes das sah, dass es den Juden gefiel, also das war populär, damit konnte man Stimmen sammeln, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Und jetzt kommt eine interessante Bemerkung. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Warum ist das wichtig? Das ist ein ganz spannender Hinweis. Möglicherweise rettet die Jahreszeit dem Petrus menschlich gesprochen das Leben. Warum? Denn in den Festtagen, dazu gehört eben auch dieses Fest der ungesäuerten Brote, durften keine Todesurteile vollstreckt werden. Und der Herodes wollte sich ja weitestgehend an die jüdischen Gesetze halten. Deswegen, er kann ihn noch nicht zum Tode verurteilen, macht er was? Er nimmt ihn erstmal in Sicherheitsverwahrung. Logisches Vorgehen. Möglicherweise kommt Petrus in diese Burg Antonia, das war im Tempelbereich. Und dann heißt es hier in Vers 4, als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. Und dann sollte der Schauprozess kommen. So wie sie das zum Beispiel in der früheren DDR auch gemacht haben mit Dissidenten. Da wurde dann mal gerne ein Schauprozess durchgeführt. Als abschreckendes Beispiel für all die anderen, die sich möglicherweise mit nicht staatskonformen Gedanken trugen. 4 Wachmannschaften von je 4 Soldaten sorgen für Rundumsicherheit. Sie lösen sich alle 6 Stunden ab. Und dann immer alle 6 Stunden 4 frische Leute, die den Petrus unter Kontrolle haben. Und jetzt passen Sie auf, was passiert. Vers 6. In jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, also bevor Herodes den Petrus zum Schauprozess vorladen will, schlief Petrus. Zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Der Schauprozess muss warten bis nach dem Fest. Die Christen gewinnen Zeit, wozu? Zum Beten. Und das tun sie. Hier steht zweimal, dass die Gemeinde betet, in Vers 5 und in Vers 12. Das sollten sie sich ganz dick in ihrer Bibel unterstreichen. Vers 5, so wird nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Die vertrauen, die haben Sturm gebetet. Die haben sich auch nicht dadurch entmutigen lassen, dass Jakobus ermeuchelt worden war kurze Zeit vorher. Hätte ja auch sein können, dass sie sagen, ja, wir haben gebetet, Jakobus wurde auch umgebracht, was soll's, es lohnt sich nicht. Die haben das akzeptiert, dass Gott seinen Plan und seinen Weg mit jedem Einzelnen hat. Und sie haben Sturm gebetet für Petrus und seine Befreiung. Sie werden gesagt haben, Herr, wenn es dein Wille ist, dann kannst du ihn da raushauen. Wenn nicht, dann gib ihm Mut und Kraft und Trost mitten in dieser Not. Aber du kannst ihn auch raushauen, wenn du willst. Und wir würden dich so sehr bitten, bring ihn raus. So etwa, denke ich, werden die gebetet haben. Das war für die junge Gemeinde eine kritische Situation. Sie brauchten den Petrus ja auch. Eine Führungsperson nach der anderen sollte ihnen weggemordet werden. Und auch heute erleben das ja christliche Gemeinden solche Situationen im Irak. Denken Sie an diesen ganzen ISIS-Terror. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen. In China, im Sudan, in Nordkorea. Wie viel Meuchelei, Verfolgung, Verschleppung, Ermordungen von Christen gibt es da. Und menschlich gesehen ist auch für Petrus die Lage ausweglos. An Flucht ist nicht zu denken, es gibt keine Chance. 4x4 Wachmannschaften rund um die Uhr, wie soll er da rauskommen? Wie soll es jetzt weitergehen? Wann werden sie den nächsten abholen? Und in dieser Situation erleben wir die erste Doppelüberraschung. Ein Mann, von dem man dachte, er wäre wach in der Nacht, schläft wie ein Kind. Und Menschen, von denen man dachte, sie würden schlafen, wachen in der Nacht. Das ist die Gemeinde, die betet. Ein Mann, von dem man dachte, er wäre wach, schläft wie ein Kind. Und Menschen, von denen man dachte, sie würden schlafen, wachen in der Nacht. Die Gemeinde betet ohne Unterlass. Gott erhört die Gebete. Und Gott erhört sie zunächst in der Weise, dass er dem Petrus eine gediegene Nachtruhe schenkt. Und ihr Lieben, das ist der erste Lichtstrahl, den wir hier erkennen. Und wenn Sie mitschreiben, dann würde ich Sie bitten, das als ersten Punkt zu notieren. Wenn Christen in der Klemme sitzen, das ist der erste Lichtstrahl. Erstens, Gott kann in jeder Not jederzeit Ruhe schenken. Gott kann in jeder Not jederzeit Ruhe schenken. Ich weiß nicht, in welcher Klemme Sie möglicherweise sitzen. Und oft gebraucht er dazu die Gebete der Geschwister. Man könnte auch sagen, wenn Beter wachen, schläft sich's gut. Gegen die Macht des Schwertes, gegen die Macht des Gefängnisses, gegen die Macht der Wachen, gegen die Macht der Welt, setzt die Gemeinde die Macht des Gebets. Und darum war es das Beste, was die Geschwister aus Ostdeutschland tun konnten, dass sie gleich angerufen haben, gesagt haben, bitte betet für uns. Sagen Sie es auch einigen in der Gemeinde. Wir brauchen jetzt Gebetsunterstützung. Das möchte ich Sie fragen. Hast du jemanden, der für dich betet, wenn es drauf ankommt? Hast du eine Gemeinde, der du sagen kannst, betet für mich? Hast du Leute, denen du dich so anvertrauen kannst, dass du ihnen deine Not sagst, nicht weil sie so stark sind, sondern weil sie einen starken Herrn haben, Jesus Christus? Hast du Leute, die für dich beten? Wahrscheinlich gibt es in unserem Land so viel Schlaflosigkeit, weil es so wenig Beter gibt. Wir haben nicht die Garantie, dass der Herr unsere Angst immer sofort beendet. Das steht hier nicht. Aber Gott kann in jeder Not jederzeit Ruhe schenken. Sie müssen wissen, für Petrus war das nicht die erste Verhaftung in diesen Wochen. Das hatten die Beter bestimmt in lebhafter Erinnerung. Der war schon häufiger durch den Sanhedrin verhaftet worden, also durch diese höchste jüdische Gerichtsbarkeit. Zum Beispiel nach dieser öffentlichen Rede im Tempel in Apostelgeschichte 4, Vers 3, da steht, und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, die Apostel. Denn es war schon Abend. Und dann ein paar Tage später in Apostelgeschichte 5, Vers 18 wieder. Sie treten öffentlich auf und dann heißt es, und sie legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber war immer wieder rausgekommen. Es gab aber keine Garantie, dass man rauskam. Siehe Jakobus, Bruder des Johannes, den hatten sie ermordet gerade. Und so betet die Gemeinde, wie hier Vers 5 sagt, ohne aufhören. Inständig ist das griechische Wort, was dort steht. Inständig, das ist dasselbe Wort, das steht, als Jesus in Gethsemane gebetet hat. Inständig, draußen beten sie. Und drin, im Gefängnis, da bekommt der Petrus eine herodianische Sonderbehandlung. Normalerweise reicht es, wenn man einen Gefangenen an einen Soldaten kettete. Bei Petrus schieben sie eine Sicherheit an. Sie lassen ihn wahrscheinlich gleich an zwei Soldaten ketten. Möglicherweise war er an Zellenwände gekettet. So muss man sich das vorstellen. Zwei Soldaten waren direkt neben ihm und haben ihn bewacht. Und zwei weitere Soldaten haben vor der Tür aufgepasst. Vier Vierermannschaften rund um die Uhr. Die haben wirklich nichts dem Zufall überlassen. Und Lukas beschreibt das alles, um deutlich zu machen, nach menschlichem Ermessen ist jede Flucht absolut unmöglich. Da hat also nicht die Gefängnisbürokratie geschlafen und deswegen konnte er mal so entwischen zufällig. Absolut unmöglich. Alle menschlichen Sicherungen, alle menschlich denkbaren Sicherungen werden aufgeboten, um den Petrus festzuhalten im Klammergriff der Feinde. Wie es der Teufel oft macht. Aber Petrus schläft. Denken Sie an Paulus, Apostelgeschichte 16 werden wir das lesen. Als der nachts im Gefängnis war, hat er gesungen. Das ist eine gute Alternative, schlafen oder singen. Beides ein Ausweis dessen, dass Gott ihnen nahe war in ihrem Herzen. Petrus schläft. Und Lukas macht deutlich, wenn einer da noch rauskommen soll, dann geht das nur durch einen direkten Eingriff. Und so passiert es. Vers 7. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und der Engel, der wird dann richtig handgreiflich. Er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und das macht er auch. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehen. Er denkt, er träumt, ne? Durch den Engel, sondern meint, eine Erscheinung zu sehen. Sie ging aber durch die erste und durch die zweite Wache und kam zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. So ein richtig schönes, knarrendes, eisernes Gefängnistor, kann man sich richtig vorstellen. Lukas beschreibt das hier wirklich so plastisch, wie es war. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit. Und dann ist Petrus wieder allein, dann verließ ihn der Engel. Bis dahin hat Lukas schon von ca. 15 Situationen berichtet, in denen Gott so direkt durch Boten eingegriffen hat ins Geschehen. Das war eine besondere Zeit in der Kirchengeschichte. Und besondere Zeiten werden von Gott oft auch durch ein besonderes Eingreifen dann geprägt. Das war das erste Jahrhundert. Noch halb im Schlaf wird Petrus also auf wunderbare Weise aus dem Gefängnis herausgeleitet. Gottes direktes Eingreifen ist unbestreitbar. Und hier, ihr Lieben, sehen wir einen zweiten, starken, gleißenden Lichtstrahl für Christen, die in der Klemme sitzen. Erstens hatten wir gesehen, Gott kann in jeder Not jederzeit Ruhe schenken. Und zweitens sehen wir hier, Gott kann jede Tür jederzeit aufbrechen. Das ist der zweite gleißende Lichtstrahl. Ich weiß nicht, hinter welchen Türen Sie eingemauert sitzen. Gott kann jede Tür jederzeit aufbrechen. Menschlich betrachtet sprachen alle Wahrscheinlichkeiten dagegen. Alle. Und umso klarer, es war kein Zufall. Gott hat selbst eingegriffen. Gott hat selbst eingegriffen. Und das wissen alle, die dem lebendigen Gott vertrauen, die den lebendigen Gott kennen. Das hat Jeremia so erlebt. Und deswegen zitiert Jeremia seinen Gott mit den Worten, ein Weiser rühme sich nicht, Jeremia 9, Vers 22, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Wessen rühmst du dich? Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Und dann beschreibt Gott seine Macht weiter und lässt sie durch Jeremia beschreiben, Jeremia 10. Aber dir, Herr, ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß, wie du es mit der Tat beweist. Jeremia 10, Vers 10. Der Herr ist der wahrhaftige Gott, der lebendige Gott, der ewige König. Das ist unser Gott. Jeremia 10, Vers 12, er aber hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Erdkreis bereitet durch seine Weisheit und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. Das Evolutionsdogma bestreitet auch die Macht Gottes, ihr Lieben. Das ist keine Kleinigkeit, aber er ist's, der alles geschaffen hat. Und dann mündet das in diese Schlussfolgerung in Jeremia 17, Vers 7. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Und nicht irgendwelche Menschen. Gott kann jede Tür, jederzeit öffnen. Das sollen wir hier ganz tief in unser Herz nehmen. Und am Freitag kam dann die SMS, die lange erhoffte SMS aus den neuen Bundesländern von der jungen Frau, für die wir gebetet hatten. Und sie schreibt, ich habe gerade zu 90% Entwarnung bekommen. Wahrscheinlich eine gutartige Zyste. 100% gibt es erst nächste Woche. Vielen Dank für alles Gebet. In Klammern hat sie bestimmt gedacht, betet bitte weiter. Und dann kommt der entscheidende Satz, Lob und Preis unserem Herrn. Lob und Preis unserem Herrn. Diese junge Frau hat nicht gesagt, ach, war wohl doch Zufall, war wohl doch nicht so schlimm, sondern sie hat gewusst, wem sie ihre Erleichterung und Situation verdankt. Lob und Preis sei dem Herrn. Freitag die SMS in dieser Woche. Gott kann jede Tür jederzeit aufbrechen, ihr Lieben. Damit ist nicht gesagt, dass er es in jedem Fall sofort macht. Ja? Auch in der Apostelgeschichte 12, wie schon vor 8 Tagen in Johannes 21, haben wir ja gesehen, Gott geht mit jedem seinen eigenen Weg. Es gibt keine offensichtlichen Patentlösungen. Jakobus wird ermordet in jungen Jahren. Gott geht seinen eigenen Weg. Der Bruder Johannes vom Jakobus, der wird sehr, sehr alt. Der stirbt im Exil in Patmos mit fast 100. Petrus kommt wieder frei. Der wird dafür dann im Jahr 64 gekreuzigt. Versteht ihr, Gott geht mit jedem seiner Leute seinen eigenen Weg. Es gibt keine Patentlösung. Aber das ist jetzt ganz wichtig. Wenn wir wissen, dass Gott jede Tür jederzeit öffnen kann, und das macht Gott uns hier deutlich, wenn wir das wissen, dann tröstet uns das auch in jenen Situationen, wo er es nicht tut, beziehungsweise noch nicht tut. Weil wir dann wissen, Gott kann prinzipiell alles ändern. Und wenn er es in dieser Situation nicht macht oder noch nicht macht, dann ist das auch Absicht. Und wenn es Absicht ist, dann ist es auch garantiert gut für mich. Denn ich habe ja seine Garantie aus Römer 8, Vers 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Entscheidend ist, dass du Gott liebst. Entscheidend ist, dass dein Leben Jesus gehört. Wenn dein Leben nicht Jesus gehört, wenn er nicht dein Herr ist, wenn du nicht mit all deiner Schwachheit und deiner Schuld und möglicherweise auch all deinen Zweifeln dich auf ihn geworfen hast und gesagt, mein Leben gehört dir, dann kannst du alles vergessen, was wir gesagt haben in den letzten 30 Minuten oder 25 Minuten. Du kannst das nur für dich in Anspruch nehmen, wenn dein Leben Jesus gehört. Aber dann kannst du es auch in Anspruch nehmen, wenn du zu denen gehörst, die Gott lieben, zu denen gehörst, die Jesus ihr Leben anvertraut haben. Dann darfst du wissen, dass alle Dinge zu deinem Besten dienen müssen. Also nochmal, wenn wir wissen, dass Gott jede Tür jederzeit öffnen kann, dann tröstet uns das auch in den Situationen, wo er es noch nicht tut. Weil wir nämlich wissen, Gott kann prinzipiell alles ändern. Und wenn er es jetzt in dieser Situation noch nicht machen sollte, dann ist das auch Absicht von seiner Seite aus. Und wenn es Absicht von seiner Seite ist, dann ist es auch garantiert gut für mich. Weil er es immer gut meint. Mit denen, die ihn lieben. Und schauen Sie, genau in dieser Gewissheit, genau in dieser Überzeugung haben auch Daniels Freunde gelebt. In einem schwierigen, ideologisch vergifteten, diktatorischen Umfeld. Daniels Freunde, als sie sich weigerten, Nebukadnezars Götzen anzubeten. Und als man ihnen drohte, gut, dann wandert ihr eben in den Ofen. Und wir drehen den gleich noch eine Stufe heißer. Dann wandert ihr eben in den Ofen. Bitte. Und was haben sie da geantwortet? Daniel 3, Vers 17. Das ist so gut, dass ich Ihnen das unbedingt nochmal vorlesen muss. Sie haben gesagt, passen Sie auf. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren. Verstehen Sie, das ist genau diese Haltung. Sie haben gesagt, wir wissen, unser Gott kann und er wird es tun, wenn es richtig ist. Und wenn er es nicht macht, dann ist es auch Absicht. Und dann vertrauen wir ihm auch. Er macht es richtig. Aber sie wussten eben, Gott kann jede Tür jederzeit öffnen. Und er kann jede Tür in einen tödlichen Ofen jederzeit geschlossen lassen. Gott kann es. Er kann in deinem Leben alle Türen öffnen, die du geöffnet brauchst. Er kann es. Und wenn du ihm gehörst, hast du die Garantie, dass alles zu deinem Besten dient. Und als Petrus dann wieder allein ist, weiß er sofort, wohin er gehen soll. Die Gemeinde trifft sich im Haus der Maria, Vers 11. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete, nämlich den Schauprozess. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Vers 12. Sie müssen sich das so vorstellen, dieser Familiensitz war wahrscheinlich eine Villa mit einem großen Grundstück drumherum, mit einem Torgebäude. Die Familie dieser Maria, es gibt ja verschiedene Marien im Neuen Testament, die waren vermutlich früher aus der römischen Sklaverei entlassen worden und zu Wohlstand gekommen und hatten dort in Jerusalem ein etwas größeres Anwesen, das sie der Gemeinde zur Verfügung stellten. Da werden die wahrscheinlich auch das Passa gefeiert haben in diesem Haus. Und diese Mutter war die Mutter des Johannes Markus, der später das Markus-Evangelium schrieb. Also der Schreiber des Markus-Evangeliums kam wahrscheinlich aus dieser Villa in Jerusalem. Und da geht Petrus jetzt hin, weil er weiß, da versammelt sich die Gemeinde. Und jetzt passt auf, was passiert. Er klopft an, das ist die Situation. Vers 13, er klopft an. Wahrscheinlich draußen am Grundstückstor, da ist noch der Innenhof dazwischen. Und merkt, die Gemeinde ist trotz der Nachtstunde versammelt zum Gebet. Und als es klopft, stellen sich die umgekehrte Situation vor, denken die Christen wahrscheinlich, die Polizei ist da. Und sie schicken erstmal eine Magd voran zur Tür, die Rode. Kann man auch etwas früher übersetzen, Röschen. Sogar der Name dieser Magd steht hier, also Röschen. Nichts zu tun mit gewissen anderen sogenannten Röschen aus Niedersachsen. Und diese Magd erkennt voller Begeisterung die Stimme des Petrus, aber sie öffnet nicht. Sie ist so begeistert, sie freut sich so, dass sie gleich wieder reinrennt und sagt, Mensch, Petrus ist da. Also lesen Sie das mal, Vers 13. Also das ist auch sagenhaft, wie Lukas das beschreibt. Man hat fast den Eindruck, es liegt ihm ein Schmunzeln auf den Lippen, als er es schreibt. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rhoda, also Röschen, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinn. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist ein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Eine bizarre Situation. Und hier stehen wir vor der zweiten Doppelüberraschung. Eine Tür, von der man dachte, sie bliebe geschlossen, geht auf. Das ist die Gefängnistür. Und eine Tür, von der man dachte, sie müsste sofort aufgehen, bleibt geschlossen. Das ist die Tür der Gemeinde. Und ja, auch die Tür der Herzen. Ne? Die eisernen Riegel sind längst zerbrochen, nur die Herzenstüren klemmen noch. Das sehen wir hier. Eisernen Riegel längst zerbrochen, Herzenstüren klemmen noch. Wie schwer können wir oft Gottes Taten glauben und erwarten? Wie oft kann unser Glaube nicht Schritt halten mit Gottes machtvollen Taten und herrlichen Plänen? Theo Lehmann hat es mal erzählt. Er schreibt, da kommt eine junge Frau, die hatte Schmerzen, war zum Arzt gegangen. Und der hatte gesagt, muss sofort operiert werden, Krebsverdacht. Das war am Freitag. Da aber nicht mal in einer Großstadt am Wochenende operiert wird, sollte der Eingriff am Montag gemacht werden. Bis Montag haben wir natürlich alle Sturm gebetet um Gesundheit. Am Montag geht die Frau aber erstmal zu einem anderen Arzt und der sagt, ist nichts, sie sind gesund. Also kein Krebs. Und jetzt, so Theo Lehmann, kommt der springende Punkt. Statt vor Freude in die Luft zu springen, also wie die junge Glaubensschwester, von der ich vorhin erzählt habe, statt vor Freude in die Luft zu springen, statt sich über die Gebetserhörung zu freuen, fängt die Frau an zu zweifeln. Sie kann es nicht fassen, sie hält es für unwahrscheinlich. War wahrscheinlich nicht so schlimm. Sie glaubt es nicht, dass Gott eingegriffen hat. Genauso wie die damals auch nicht glaubten, dass Gott ihr Gebet erhört. So ähnlich ist es hier im Haus der Maria. Und wir müssen wieder an Spurgeons Spruch denken, den ich hier schon mal zitiert habe. Wenn Gott seine Kinder überraschen will, dann muss er nur ihre Gebete erhören. Sie beten um Befreiung. Und als Rode, die Magd Rode, ihnen exakt davon berichtet, erklären sie die für verrückt. Das ist verrückt. Und als die Rode sich nicht beirren lässt, da ersinnen die Kleingläubigen das nächste Gegenargument und sagen, die kann nicht Petrus sein, muss wohl sein Engel sein. Also sein Schutzengel. Und was schreibt Lukas? Vers 16, Petrus aber klopfte weiter an. Ach, möge Gott uns mehr Vertrauen schenken. Nur Röschen. Röschen lässt sich nicht beirren. Und Röschens Freude in Vers 14, die hebt sich so wohltuend ab vom Unglauben der anderen Beter. Und als Petrus dann schließlich doch eintritt, reden alle durcheinander. Und Petrus bringt sie zur Ruhe, möglicherweise auch um ein Wecken der Nachbarn und eine erneute Verhaftung zu vermeiden. Und dann heißt es hier in Vers 16, Petrus klopfte aber weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten. Und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte und sprach, verkündet dies dem Jakobus. Und damit meinte er einen anderen Jakobus, nicht den getöteten Johannesbruder, sondern den Herrenbruder. Also den Jakobus, der dann auch eine wichtige Führungsaufgabe in der Gemeinde hatte. Den Halbbruder Jesus, den meint er. Sagt dem Bescheid. Und dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Und das ist auch interessant. Christen können in bestimmten Situationen auch mal untertauchen. Das macht er hier. Also Petrus muss nicht den Helden spielen. In früheren Situationen, Kapitel 5 zum Beispiel, hat er gleich weiter gepredigt. Hier entscheidet er sich zunächst mal anders. Er lässt Jakobus informieren, der offensichtlich schon eine führende Position in der Gemeinde hat und verschwindet für einige Zeit im Untergrund. So ist das zu verstehen. Die katholische Tradition sagt, dass er dann nach Rom ging, aber das ist historisch überhaupt nicht fassbar. Ein oder zwei Jahre danach ist er dann in Antiochien wieder aufgetaucht, Galater 2. Und dann trifft man ihn erst zum Apostelkonzil wieder in Jerusalem, 3 bis 4 Jahre später. Also er taucht einfach mal ab. Der Herr zieht diesen Petrus für einige Zeit aus dem Verkehr, um ihn dann umso wirkungsvoller wieder einzusetzen. Und als der Morgen graut, da merken die Machthaber, dass sie überrumpelt wurden. Sie wissen nur nicht von wem. Und Herodes, schauen Sie sich das nochmal an, Herodes versucht alles, um Petrus wieder zu verhaften. Aber das geht nicht mehr, er ist verschwunden. Vers 18. Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei. Einfach weg. Als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie abführen. Dann zog er von Judäa hinab nach Caesarea und blieb dort eine Zeit lang. Die Wachleute, die Petrus entkommen ließen, müssen sich jetzt nach römischem Recht verantworten. Nach antikem Brauch müssen sie die Strafe ertragen, die Petrus zugedacht war. So war die Rechtsprechung dort. Und für Herodes Agrippa ist die Situation hochnotpeinlich, denn der Schauprozess war wahrscheinlich schon angekündigt. Und jetzt haben sie einen Schauprozess und keinen Angeklagten. Also lieber schnell abreisen. Herodes flüchtet geradezu nach Caesarea. Das ist die Provinzhauptstadt, dort war auch sein Palast, aber auch dort, und jetzt schauen Sie genau hin, auch dort lässt ihn Gottes Arm nicht los. Und Lukas schildert uns den politischen Hintergrund, Vers 20. Er war aber zornig auf die Einwohner von Tyros und Sidon, sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu, das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Also Herodes hatte irgendeinen Konflikt mit Tyros und Sidon, dort an der phönizischen Mittelmeerküste. Die suchen Blastus als Fürsprecher, so einen königlichen Kammerherrn. Es kommt zu einer öffentlichen Begegnung im Palast, die Lukas hier schildert. Und Herodes setzt sich in vollem Ornat auf seinen Thron. Und auf dieser Bühne wird die Gesinnung seines Herzens nochmal so richtig deutlich. Und dann folgt ein schnelles Ende. Schauen Sie, Vers 22. Das Volk aber rief ihm zu, das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Alsbald aber schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Und hier haben wir die dritte Doppelüberraschung. Ich fasse nochmal zusammen. Ein Mann, von dem man dachte, er wäre wach, in der Nacht schläft wie ein Kind. Und Menschen, von denen man dachte, sie würden schlafen, wachen in der Nacht. Zweite Doppelüberraschung, eine Tür, von der man dachte, sie wird geschlossen, geht auf. Das ist die Gefängnistür. Und eine Tür, von der man dachte, sie müsste sofort aufgehen, bleibt geschlossen. Das ist die Gemeindetür. Und jetzt die dritte Doppelüberraschung, die dieser schwäbische Pfarrer hier in dem Text gefunden hat. Ein Mann, von dem man dachte, sein Leben sei zu Ende, hat noch viel vor sich. Petrus kann noch viele, viele Jahre, ja Jahrzehnte das Wort Gottes ausbreiten. Und ein Mann, von dem man dachte, dass er noch lange leben würde, steht unmittelbar vor seinem Ende. In wenigen Stunden. Ihr Lieben, der allmächtige Gott lässt sich das Heft des Handelns niemals aus den Händen winden. Ganz gleich, wie all die menschlichen Faktoren drumherum aussehen mögen. Gott lässt sich das Gesetz des Handelns nicht aus den Händen winden. Und das ist der dritte gleißende Lichtstrahl, der hier auf alle Christen fällt, die irgendwo möglicherweise in einer Klemme sitzen. Vielleicht sitzt du auch in einer solchen Klemme. Das dritte, Gott kann jede Gegenmacht jederzeit stoppen. Jederzeit. Wir hatten gesehen, Gott kann jede Not, in jeder Not jederzeit Ruhe schenken. Zweitens, Gott kann jede Tür jederzeit öffnen. Und das ist der dritte gleißende Lichtstrahl, der hier auf uns Eingeklemmte fällt. Gott kann jede Gegenmacht jederzeit stoppen. Auch die Gegenmacht, vor der du dich besonders fürchtest. Es ist hochinteressant, auch Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, berichtet ausführlich über das Ende des Herodes. Das ergänzt sich wunderbar mit dem, was wir in der Apostelgeschichte finden. Josephus beschreibt auch diese Robe, die war aus Silber gemacht und wundervoll gestaltet. Das ist die Ergänzung zu Vers 21. Er berichtet auch von dieser göttlichen Verehrung. Die Leute haben gesagt, sei uns gnädig, Herodes. Haben wir dich bisher nur als Menschen geachtet, so wollen wir in Zukunft ein überirdisches Wesen in dir verehren. So sollen sie da vor ihm ja vielleicht geheuchelt haben, wie auch immer. Es war wahrscheinlich die Gesandtschaft aus Sidon und Tyros, die so sprach. Die wollten natürlich den Handelskrieg beenden und haben ein paar nette Worte gemacht. Und Josephus betont, dass Herodes sich das offensichtlich gern gefallen ließ. Josephus schreibt, der König wies ihre gottlose Schmeichelei nicht zurück. Er wies ihre gottlose Schmeichelei nicht zurück. Er ließ sich als Gott verehren. Und das lässt Gott nicht zu. Und dann passiert es. Herodes wird von Magenkrämpfen geschüttelt, berichtet Josephus. Er litt noch 5 Tage danach an furchtbaren Schmerzen, grauenvoll. Und Lukas, der Arzt hier in der Apostelgeschichte, berichtet, dass heftiger Wurmbefall seine Eingeweide zerstört. Und die Wurmart, die er hier nennt, im Griechischen Skolakobrotos, das ist wahrscheinlich ein Bandwurm, der als Parasit in Schafen unter anderem lebt. Und ein englischer Mediziner hat genau beschrieben, was dann passiert. Würmer im Darm fügen sich zu einem festen Ball zusammen, so zu einer dicken Zyste, und sie können dann einen akuten Darmverschluss auslösen. Und das passiert hier offensichtlich. Verstehen Sie, die Bibel ist sehr realistisch. Das ist kein Märchenbuch. So setzt Gott diesem brutalen Leben des Herodes schließlich ein Ende. Und jetzt vergleichen Sie das mal. Den Anfang von Kapitel 12 mit dem Ende von Kapitel 12. Wie hat es am Anfang geheißen? Da scheint Herodes alle Macht der Welt zu besitzen. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Er ermordet den Jakobus, er inhaftiert den Petrus. Er scheint das Heft des Handelns total in der Hand zu haben. Und jetzt gehen Sie mal an das Ende des Kapitels. Da steht in Vers 23 ganz kurz: Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Am Ende siegt Gott und unter seinem Schutzschild die Gemeinde Jesu. Und dann steht hier unmittelbar danach der Vers 24. Nachdem der Herodes wird von Würmern zerfressen und gibt den Geist auf. Vers 24. Aber das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Das sind die Machtverhältnisse. Das sind die wirklichen Machtverhältnisse. Und ihr Lieben, so war es immer in der Geschichte. Immer. Tyrannen können sich eine Zeit lang aufspielen. Aber am Ende dürfen sie nicht weiter, als der lebendige Gott zulässt. Das gilt für Menschen genauso wie für Ideologien, wie für Weltanschauungen, wie für Machtkonstellationen, wie für Theorien, die Gott die Ehre nehmen wollen. Sie können sich eine Zeit lang aufspielen und manche Theorien können sich Jahrhunderte aufspielen. Aber am Ende heißt es, sie werden von Würmern zerfressen und das Wort Gottes breitet sich aus. Denken wir an die Karriere von Charles Darwin, einem der Väter des Evolutionsglaubens. Zu Lebzeiten galt Charles Darwin als wissenschaftlicher Held. Und viele seiner Anhänger haben seine Lehre genüsslich als Schlag gegen den Glauben an den Schöpfer gefeiert. Und sie fanden damit für sich selbst die Rechtfertigung, sich nicht vor diesem lebendigen Gott verantworten zu müssen, immer wieder vor ihm zu flüchten. Und kurz vor seinem Tod wird Darwin besucht von einem Bekannten, dem Herzog von Argyll. Und dieser Herzog von Argyll bekennt ihm seine Überzeugung, es muss hinter allem ein Planer stehen, es ist einfach zu komplex, die Wirklichkeit. Und Darwin soll ihn angestarrt haben und gesagt haben, nun, dieser Gedanke überfällt mich häufig mit überwältigender Macht. Also dieser für Darwin erschreckende Gedanke, dass es einen Planer hinter allem geben könnte. Aber andere Male scheint er wieder zu verschwinden. Den größten Teil seines späten Lebens war Darwin von rätselhaften psychosomatischen Krankheiten heimgesucht. Und es wird gesagt, dass er seines Lebens nie mehr richtig froh wurde. Oder denken Sie an Kaiser Julian Apostata, den römischen Kaiser im 4. Jahrhundert nach Christus, der sich zum Ziel gesetzt hatte, die Gemeinde Jesu zu verderben, zu zerstören. Er hat die Christen aus dem Staatsdienst entfernt, die heidnischen Tempel wieder aufbauen lassen. Er hat durch ein Schulgesetz versucht, die Kinder der Christen vom Schulbesuch auszuschließen. Er hat alles getan, um die Gemeinde Jesu kaputt zu machen. Und dann plant er offensichtlich eine Christenverfolgung im großen Stil der Grausamkeit Neros. Und dann setzt Gott ihm ein sichtbares Ende. Er fällt, Julian fällt im Perserkrieg. Und er soll, so sagen die Geschichtsschreiber, als letzte Worte gesprochen haben, so hast du schließlich doch gesiegt, Galiläa. Damit meint er Jesus, so hast du schließlich doch gesiegt, Galiläa, aber das Wort Gottes breitete sich aus. Oder denken Sie an den Spötter Voltaire, in dessen Haus dann später eine Bibelgesellschaft gegründet wurde. Voltaire, dieser große sogenannte Aufklärer des 18. Jahrhunderts, der sich zum Ziel gesetzt hat, ich werde den christlichen Glauben beseitigen, ich werde ihn völlig unglaubwürdig machen. Und dann stammt von ihm dieser Satz, ich habe es satt, dauernd zu hören, dass 12 Männer genügt hätten, um eine Religion zu gründen. Ich habe Lust zu beweisen, dass einer ausreicht, um sie auszurotten. Jetzt lassen wir mal den Begriff Religion dahingestellt. Aber er hat gesagt, die sagen immer, es waren nur 12 Jünger, mit denen es angefangen hat. Ich bin ein Einziger und ich kann dem ganzen Spuk ein Ende machen. Und nach seinem Tod wurde sein eigenes Haus in Paris zum Sitz der Genfer Bibelgesellschaft. Verstehen Sie, das ist Gottes Ironie. Und Gott sagt, Gott kann jede Gegenmacht jederzeit stoppen. Nimm das bitte mit in die neue Woche. Nimm das mit in deinem Beruf, wo du in der Klemme sitzt, oder in deiner Familiensituation, oder in deiner gesundheitlichen Not, wo immer die Klemme ist, in der du zurzeit stöhnst und manchmal traurig bist. Nimm es mit. Ja, das ist wahr, der Weg Jesu, den Jesus mit uns geht, ist manchmal ganz schön schwer. Das wird jeder, der mit Jesus lebt, bestätigen können. Es gibt manche überraschende Wendungen, ja. Aber er lässt uns nie im Stich. Und am Ende setzt er sich immer durch. Und am Ende bringt er auch seine Gemeinde immer durch. Und am Ende steht immer Vers 24. Das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Ja, wir verstehen in manchen Fällen noch nicht, warum Gott seinen Zeitplan gerade so gestaltet, wie er ihn gestaltet. Verstehen wir manchmal einfach nicht. Wir verstehen nicht, warum Gott bestimmte Umstände nicht früher ändert. Wir verstehen oft nicht, warum Gott bestimmte Menschen nicht früher stoppt. Wir verstehen es nicht. Die letzten Rätsel der Geschichte und die letzten Rätsel unseres eigenen Lebens, ihr Lieben, werden wir erst in der Ewigkeit verstehen. Das ist uns nicht anders verheißen. Gott hat nicht gesagt, dass er alle Rätsel schon hier in dieser Welt innerhalb von 3 Jahren auflöst. Umso wichtiger, dass wir selbst als Jünger Jesu noch manchmal in der Klemme sitzen, dass wir das jetzt schon wissen dürfen. Gott kann in jeder Not, jederzeit Ruhe schenken. Und lesen Sie nochmal in dieser Woche, lesen Sie wieder und wieder dieses Kapitel Apostelgeschichte 12 und lassen Sie sich die Augen für die Macht Gottes öffnen. Ja, und Gott kann jede Tür jederzeit öffnen. Ja, Gott kann jede Gegenmacht jederzeit stoppen. Und damit ist klar, selbst wenn Gott die eine oder andere Klemme nicht sofort löst, ich sage es hier nochmal, damit keiner traurig bleiben muss, dann verfolgt er damit immer eine gute Absicht. Und darum dürfen und sollen wir weiterbeten. Darum dürfen und sollen wir getrost und erwartungsvoll weiterbeten und mit seinem Handeln rechnen, wie jenes junge Mädchen, 11 Jahre alt wohl, mit dem ich jetzt schließe. Als die Trockenheit schon lange dauerte, da wussten die Bauern nicht mehr, was sie tun sollten. Der Regen war für die Ernte wichtig. Der Regen war unverzichtbar für ihre ausgetrockneten Brunnen. Und dann hat die Gemeinde endlich beschlossen, einen Gebetsgottesdienst einzuberufen. Endlich. Lasst uns zusammenkommen, einen Gebetsgottesdienst machen und den Herrn um Regen anrufen. Und diesmal kamen in der Tat viele. Doch als der Pastor das Wort ergreifen wollte zur Begrüßung, fiel ihm dieses 11-jährige Mädchen in der ersten Reihe besonders auf. Da etwa wird sie wahrscheinlich gesessen haben. Es strahlte vor Aufregung. Und neben ihr lag ein knallroter Regenschirm, den sie für den Heimweg mitgenommen hatte. Und als der Pastor das sah, da musste er genauso strahlen wie dieses Mädchen. Welch kindliches Vertrauen. Welche Erwartung an den lebendigen Gott. Gott wird etwas tun. Ihr Lieben, das ist nicht naiv. Das ist realistisch. Amen.